Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen.
Unruhen in Libyen. Menschenrechtsorganisationen sprechen inzwischen von weit über 100 Toten. Dazu ein Gespräch. Dann Hamburg macht den Auftakt zum deutschen Superwahljahr. Wir erwarten erste Trends. Der König verdient mit. Sozialpolitik auf Marokkanisch. Und das Klima lässt die Schweizer Wähler offenbar ziemlich kalt. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
In Libyen werden die Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften immer gewalttätiger. Unterschiedlichen Quellen zufolge sollen in den vergangenen Tagen weit über 100 Menschen ums Leben gekommen sein. In der zweitgrößten Stadt des Landes, in Benghazi, versammelten sich erneut Zehntausende Menschen, um an Trauermärschen teilzunehmen. Weil aber Journalisten nicht in die Stadt dürfen und die meisten Kommunikationswege unterbrochen sind, ist die Lage in Benghazi unklar. Viele Soldaten und Polizisten hätten sich den Demonstranten angeschlossen, hieß es. In verschiedenen Städten Marokkos haben tausende Menschen für demokratische Reformen demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebungen verlangten den Rücktritt der Regierung, die Auflösung des Parlaments und eine Verfassungsreform zur Einschränkung der Macht von König Mohammed VI. In der Hauptstadt Rabat zogen nach Schätzungen von Augenzeugen etwa 4000 Demonstranten vor das Parlament. Sie wollten dort ausharren, bis ihre Forderungen erfüllt seien. Die Polizei hatte ein Großaufgebot mobilisiert, hielt sich aber im Hintergrund. In China haben unbekannte Aktivisten im Internet zu Protesten in mehreren Städten aufgerufen. Die Sicherheitsbehörden gingen jedoch laut der amtlichen Nachrichtenagentur umgehend gegen Demonstranten in Peking und Shanghai vor. Das Informationszentrum für Menschenrechte und Demokratie in Hongkong berichtete, mehr als 100 Aktivisten seien in China unter Hausarrest gestellt oder festgenommen worden. In Irans Hauptstadt Teheran haben Oppositionelle auf verschiedenen Plätzen im Zentrum demonstriert. Nach Angaben der Internetseite der Opposition nahmen mehrere hundert Personen an den Kundgebungen teil. Wie Websites der Opposition meldeten, wurde bei einem Polizeieinsatz ein junger Mann erschossen. Zudem seien zahlreiche Kundgebungsteilnehmende festgenommen worden, unter ihnen auch die Tochter des früheren Präsidenten Rafsanjani. In Uganda hat die Wahlkommission Amtsinhaber Yoweri Museveni zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Nach Angaben des Leiters der Kommission entfielen 68% der Stimmen auf Museveni, der im ostafrikanischen Land seit 1986 an der Macht ist. Die Opposition hatte sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können und trat mit 7 Bewerbern an. Oppositionspolitiker warfen dem Präsidenten nach der Wahl vor, Stimmen gekauft und Wählende eingeschüchtert zu haben. Zum ersten Mal will sich die Schweiz an einem Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex beteiligen. Sie plant, der EU 3 Experten zur Verfügung zu stellen. 2 seien spezialisiert für das Aufspüren von falschen Dokumenten und einer zum Überwachen der Seegrenze und des Luftraums, erklärte Jürg Noth, der Chef des Schweizer Grenzwachkorps. Ob und wann diese Fachleute zum Einsatz kommen werden, ist noch nicht klar. Die Frontex-Operation ist heute Sonntag angelaufen. Die EU will mithelfen, den Flüchtlingsstrom aus Nordafrika an der süditalienischen Grenze unter Kontrolle zu bekommen. Bei den Wahlen im deutschen Stadtstaat Hamburg ist soeben eine erste Prognose veröffentlicht worden. Demnach erreicht die SPD 49,5% der Stimmen. Die CDU fällt runter auf noch 20,5%. Und bemerkenswert, die FDP könnte es wieder ins Hamburger Parlament schaffen. In der Fußball-Super League bleibt der FC Basel Tabellenleader. Juliette Schild.
Basel gewann gegen Sion mit 1:0. Das Tor für Basel schoss Sherdan Shaqiri. Bellinzona bezwang Luzern 2:0. Lustrinelli und Mihubi trafen für Bellinzona. Die dritte Super League-Partie von heute zwischen Thun und Ibe endete 1:1 unentschieden. Torschütze für Thun war Taljevic, Cemal glich in der Nachspielzeit aus. Jean-Baptiste Grange ist neuer Weltmeister im Slalom. Der Franzose gewann heute an der alpinen Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Silber holte sich der Schwede Jens Bückmark, Bronze der Italiener Manfred Mölk. Bester Schweizer war Justin Murisier auf Rang 25. Silvan Zubricken schied im ersten Lauf aus. An der Bob-Weltmeisterschaft in Königssee haben Beat Hefti und Thomas Lamparter die Medaille verpasst. Die Schweizer wurden im Zweier-Bob Vierte. Nach dem ersten Tag lagen sie noch auf dem zweiten Zwischenrang. Mike Schmid hat sich wieder verletzt. Der Skicross-Olympiasieger zog sich einen Kreuzbandriss zu im rechten Knie. Er muss operiert werden. Die Verletzung passierte beim freien Skifahren. Mike Schmid verpasste die bisherige Saison wegen einer anderen Knieverletzung. Anfang März wollte er sein Comeback geben.
Juliette Schild. Das Wetter. Im Norden fällt in der Nacht und morgen Montag etwas Schnee, unterhalb von 400 Metern auch Regen. Es muss mit Schnee und Eisglätte gerechnet werden. Am Nachmittag gibt es im Westen und im Wallis einige Aufhellungen, im Süden ist es ziemlich sonnig. Die Temperatur liegt im Norden bei höchstens 4 Grad, im Süden bei 11 Grad. Am Dienstag fällt nur noch selten Schnee, in den Alpen und im Süden gibt es längere Aufhellungen. Die Temperatur liegt im Norden mit Bise bei 3 Grad, im Süden bei 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Hamburg wählt offenbar anders, nämlich links. Wir fragen warum. Dann Libyen. Gaddafi lässt auf sein Volk schießen. Wir reden mit der Libyen-Verantwortlichen von Human Rights Watch darüber, was man weiß und was nicht. Außerdem Sozialhilfe in Marokko. Die Subventionen fürs Volk wandern von der Staatskasse in die königliche Privatschatulle. Der arabische Aufbruch lässt plötzlich auch die blasse europäische Außenbeauftragte aufblühen. Und wie ein amerikanischer Politiker die Schweizer Wahlen beeinflusste und wie wenig davon bleibt. Und in der Sendung International gleich nach diesem Echo der Zeit, Augenschein in einer irischen Provinz vor der Wahl und in der Krise. 7-mal wird gewählt in Deutschland dieses Jahr. Reihum bestellen Länder ihre Parlamente neu, von Baden-Württemberg bis Mecklenburg-Vorpommern. Den Auftakt machte heute die Hansestadt Hamburg, die für sich ein kleines Bundesland ist. Und wir haben es gehört, es gibt eine erste Prognose gestützt auf Wählerbefragungen. Und die, Kaspar Selg in Berlin, lässt die SPD hoffen.
Ja, mindestens sogar noch ein bisschen mehr. Die SPD, das wusste man, würde diese Wahl gewinnen. Man hat mit ungefähr 45% gerechnet. Jetzt kriegen sie 50%, die absolute Mehrheit aus dem Stand. Letztes Mal, 2008, hatten sie 34, also die SPD, große Siegerin, Olaf Scholz, ihr Spitzenkandidat. Die CDU hatte beim letzten Mal 43%, kriegt jetzt noch 20, das ist ein echter, massiver Einbruch. Die Grünen, die diese Wahl erzwungen hatten, weil sie im vergangenen November so großartige Umfragewerte hatten, die hatten mit irgendetwas in der Nähe von 20% gerechnet, als sie aus der Koalition ausstiegen, kriegen jetzt 11. Das sieht nicht so gut aus. Es ist ein bisschen mehr als bei der letzten Wahl, aber viel weniger, als sie sich erhofft hatten. Die Linken kommen auf 6,5, die FDP auch auf 6,5. Und dieses letzte Resultat, die FDP, das ist bemerkenswert. Die hätten es noch vor 2-3 Wochen überhaupt nicht geschafft, überhaupt reinzukommen. Sie haben jetzt 6,5% erreicht. Das wird einige sich den Schweiß von der Stirn reiben lassen bei der FDP.
Wie ist das zu erklären, diese SPD? Warum ist die so gut an der Elbe, wo die doch sonst in Deutschland im Tief steckt?
Dieses Resultat, und wir müssen noch einmal betonen, das ist eine Umfrage und noch nicht einmal eine Hochrechnung, dieses Resultat hat primär lokalpolitische Themen zugrunde liegen und vor allem ist es eine Personenwahl gewesen. Es ist also wenig ein bundespolitischer Trend, glaube ich, den man mindestens bei CDU und SPD da herauslesen kann. Die CDU war bisher geführt von Ole von Beust. Das war ein äußerst beliebter Bürgermeister. Er schaffte Ergebnisse für die CDU, die weit über dem normalen Potenzial der Partei lagen. Nach seinem Rücktritt vergangenen Juni übernahm mit Christoph Ahlhaus ein Mann die CDU, der sehr unglücklich operierte, der auch gar nicht zu dieser Stadt passte. Sein Gegenkandidat Olaf Scholz, SPD, war in seiner bisherigen Karriere vielleicht auch nicht immer besonders überzeugend, aber hier hat er hervorragend taktiert, sein Stil passt zu Hamburg, er kommt selber von hier. Und er hat jetzt einfach mal grundsätzlich das Potenzial der SPD wieder abgeholt und dann aber zusätzlich auch von der Schwäche der CDU und der Linken, der CDU und der Grünen profitiert. Die hatten ja eine Koalition und haben sich beide quasi gegenseitig mit dieser Koalition offensichtlich ein bisschen geschadet.
Noch ganz kurz, Kaspar Selk, also kaum Aussagekraft für dieses Superwahljahr im Land?
Direkt nicht, aber indirekt schon. Die SPD wird natürlich ein bisschen besser dastehen. Jetzt die Stimmung in der Partei wird besser werden. Auch ihre Außenwirkung wird ein bisschen profitieren. Die CDU war bisher eher im Aufwind in diesen 7 Bundesländern. Das gibt einen Dämpfer, eindeutig. Das interessanteste Ergebnis dünkt mich neben den Grünen, die zurückgehen sind, jetzt wieder nach ihrem großen Hoch vergangenen Herbst, vor allem die FDP. Der hatte man vorausgesagt, dass sie in Hamburg, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz möglicherweise gar nicht mehr in die Landtage reinkommen. Jetzt schaffen sie es in der ungünstigsten Situation Hamburg wieder rein. Das wird ihnen Auftrieb geben, auch für die restlichen Wahlen. Und vor allem wird es dem wankenden Parteichef Westerwelle wieder ein bisschen Sauerstoff zuführen.
Erste Einschätzungen zu ersten Prognosen aus Hamburg. Besten Dank, Kaspar Selk. Nach Libyen. Die Lage ist verworren, die Informationen sind bruchstückhaft, doch das wenige, was an Augenzeugenberichten aus dem Herrschaftsbereich von Oberst Gaddafi nach außen dringt, klingt zunehmend alarmierend.
Die hört der Gunshot now. Die hört es. The background, it's getting heavier now. I don't know what's happening now. Oh my God. The fire everywhere here. They are firing at the civilians here. They are crazy, they are going crazy here.
Ein schockierter Arzt in der Stadt Benghazi, wie er letzte Nacht der britischen BBC am Telefon berichtete über heftige Schießereien in seiner Stadt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch versucht Kontakt zu halten mit ihren Gewehrsleuten in verschiedenen Städten des Landes, um sich soweit möglich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen. Die Fäden laufen zusammen bei Heba Morayev in Kairo. Sie ist die Verantwortliche für Libyen bei der Menschenrechtsorganisation.
What we can confirm is that yesterday in Benghazi alone there was a total of at least 84 deaths.
Wir können bestätigen, dass allein in Benghazi gestern mindestens 84 Menschen getötet wurden. Wir stützen uns dabei auf Berichte von Spitalangestellten. Die Umstände sind nicht ganz klar. Es gab eine Begräbnisprozession, die an einem Stützpunkt der Sicherheitskräfte vorbeizog, und an diesem Ort schossen Sicherheitskräfte auf den Trauerzug. Danach versuchten offenbar Leute aus dem Trauerzug den Stützpunkt zu stürmen. Wir wissen nicht, mit welchen Mitteln das geschah. Aber klar ist, die hohe Zahl der Todesopfer lässt keinen Zweifel daran, dass die Sicherheitskräfte völlig unverhältnismäßige Gewalt einsetzen.
Welche Informationen haben Sie über die Lage heute? Ging das weiter?
Well, today, as in previous days in Libya, the protests start off from the funeral procession.
Die Proteste begannen in den letzten Tagen jeweils im Anschluss an solche Trauerzüge am Nachmittag. Wir werden also erst im Laufe des Abends ein neues Bild der Lage haben.
Ist Benghazi eigentlich der allerwichtigste Brennpunkt der Konflikte oder zieht sich das inzwischen durchs ganze Land?
Benghazi is key because historically Benghazi has always been the center of opposition to Gaddafi.
Benghazi ist entscheidend, weil es immer schon das Zentrum der Opposition gegen Gaddafi war. Viele der gescheiterten Umsturzversuche der Vergangenheit hatten ihren Ursprung in Benghazi. Wir beobachten aber, dass sich andere Städte im Osten ebenfalls erhoben, dass aber andererseits die Hauptstadt Tripolis bis jetzt stabil bleibt. Und das ist entscheidend, denn solange es nicht vergleichbare Proteste auch in Tripolis gibt, ist Gaddafis Herrschaft kaum ernsthaft bedroht.
Man hört andererseits, dass Soldaten die Seite gewechselt hätten und nun bei den Protesten mitmachen. Ist denn das vorschnell?
Es gab tatsächlich solche Augenzeugenberichte, aber wir konnten das nicht überprüfen und noch weniger können wir daraus irgendwelche Schlüsse ziehen über den Standpunkt, den die Sicherheitskräfte im Lauf der weiteren Entwicklung einnehmen werden.
Hat man eigentlich von außen eine klare Vorstellung davon, worum es geht im Kern bei den Protesten um mehr soziale Gerechtigkeit oder um den Sturz Gaddafis?
The single most powerful message sent out by protesters is that they want Gaddafi himself to leave.
Die zentrale Forderung ist, dass Gaddafi geht. Die Losung der Stunde überhaupt im Nahen Osten ist, dass die Menschen neue Verhältnisse wollen. Und in Libyen heißt das, dass Oberst Gaddafi seine Herrschaft beenden soll.
Sagt Heba Morayev, die Menschenrechtsverantwortliche bei Human Rights Watch für Libyen mit Sitz in Kairo. Auch in Marokko wurde für heute zu Protesten aufgerufen, allerdings nicht zu einem Tag des Zorns wie sonst wo in arabischen Staaten, sondern zu einem Tag des Stolzes. Die Manifestanten forderten nicht den Sturz des Königs, sondern nur die Einschränkung seiner Macht. König Mohammed der VI. Bemühte sich bereits im Voraus darum, die Bevölkerung zu besänftigen, und das ganz zu seinem Vorteil, Alexander Gschwind.
Marokko befindet sich seit langem auf dem unumkehrbaren Weg zu Demokratie und Freiheit, verkündete Informationsminister Khalid Nassiri noch vor 2 Wochen selbst gefällig. Drum gebe es im Reiche der Scherifen auch keinerlei Anlass zu Protesten wie in arabischen Bruderländern. Anlass zu dieser Erklärung waren Internetaufrufe zu Demonstrationen für politische Reformen nach tunesischem und ägyptischem Vorbild. Inzwischen hat die Reformbewegung freilich eine immer breitere Basis und hörbares öffentliches Echo gefunden, sodass sich auch das Regime König Mohammeds VI. Zu Konzessionen veranlasst sieht. Letzten Montag versammelte Premierminister Abbas El-Fassi die im Parlament vertretenen Parteien zu einer Aussprache. Es habe sich um einen fruchtbaren und konstruktiven Meinungsaustausch gehandelt, war anschließend zu vernehmen. Tags darauf wurde dann ein Kabinettsbeschluss vermeldet, wonach die auf den Weltmärkten arg verteuerten Grundnahrungsmittel durch zusätzliche 1,4 Milliarden Euro aus der Staatskasse subventioniert werden. Dies entspricht nahezu einer Verdoppelung des im Haushalt 2011 vorgesehenen Betrages. Damit bleibt der Bevölkerung ein weiterer Preisschub erspart, der die sozialen Nöte und Spannungen zu verschärfen drohte. Trotzdem setzen Oppositionsgruppen und Bürgerrechtsbewegungen ihre Protestaktionen fort. Sind doch die meisten Reformversprechen des Königs längst zur Farce verkommen und hat sich das politische Klima in letzter Zeit wieder spürbar verhärtet mit Zensurmaßnahmen und Hexenjagden gegen Kritiker des Regimes. Was da jetzt als großzügige Geste zugunsten der Bedürftigsten verkündet wurde, ist bei näherer Betrachtung auch nichts anderes als ein schamloses Manöver. Denn letztlich werden die zusätzlichen Subventionen nur aus der Staatskasse in die königlichen Schatullen verschoben. Wird doch die marokkanische Lebensmittelbranche zu über 50% von der königlichen Wirtschaftsholding Omnium Nord-Africain ONA beherrscht, auf deren Konten auch der Löwenanteil staatlicher Lebensmittelsubventionen fließt. Der Hof bereichert sich also auf dem Buckel der Steuerzahler und mehrt den ohnehin schon sagenhaften Reichtum seiner Majestät in einem ansonsten bettelarmen Land. Aber das war schon unter dem Großvater und dem Vater des heutigen Königs nicht anders. Wie spottet der marokkanische Volksmund doch seit eh und je? Der König ist ein weiser Mann und meint es gut mit uns. Natürlich ist er reich, aber dazu ist er ja auch König.
Die arabische Welt ist im Aufruhr und der Westen schaut zu, auch die EU. Dabei verfügt die EU mit Catherine Ashton seit 1,5 Jahren über so etwas wie eine Außenministerin, auch wenn sie sich offiziell nicht so nennen darf, sondern den umständlichen Titel Hohe Repräsentantin der Europäischen Union für Sicherheits- und Außenpolitik führen muss. Lady Ashton wurde seit ihrer Wahl in dieses Amt viel kritisiert. Und jetzt unser Korrespondent Urs Bruderer über die EU-Politik in Zeiten des arabischen Aufbruchs.
Michael Emerson vom Think Tank SEPS in Brüssel setzte vor 1,5 Jahren große Hoffnungen auf den neuen Posten eines EU-Außenbeauftragten.
We need a first-class person. It's a hell of a tough job, but it's an important and good move institution.
Dieser Posten sei zwar höllisch schwierig, aber richtig besetzt werde er die EU-Außenpolitik stärker und kohärenter machen. Zuversichtlich war damals auch Elmar Brok, der außenpolitische Sprecher der konservativen Parteien im EU-Parlament.
Ein guter europäischer Außenminister, wenn ich ihn so nennen darf, kann doch erreichen, dass man sich schneller auf eine gemeinsame Position einigt, die mehr ist als der geringste gemeinsame Nenner.
So Brok vor 1,5 Jahren. Inzwischen hat die EU eine Außenministerin bekommen und Broks Zuversicht ist verflogen.
Ich muss sagen, dass ich es langsam nicht mehr erklären kann, dass die Hohe Beauftragte erst seit kurzem einen eigenen Auswärtigen Dienst zur Verfügung hat. Von Woche zu Woche wird dieser Erklärungsversuch weniger glaubwürdig. Und daran drückt sich, glaube ich, aus ein hohes Maß an Enttäuschung.
Diese Enttäuschung teilen viele in Brüssel. Ashton veröffentliche nur dürre Kommuniqués, sie gebe Europa keine Stimme, sie sei unsichtbar. Der Politologe Michael Emerson urteilt mit Blick auf die Revolutionen in Tunesien und Ägypten vorsichtiger.
Catherine Ashton may not have been as visible as some people would like, but she hasn't been visible doing stupid things, unlike notably the French.
Ashton sei vielleicht nicht zu sehen gewesen, aber man habe ihr auch nicht bei Dummheiten zusehen können, wie etwa der französischen Außenministerin oder Italiens Berlusconi, der Mubarak kurz vor dem Sturz noch einen Freund nannte. Im Gegenteil, Ashton macht sogar einiges richtig. Im Falle Ägyptens forderte die EU vergleichsweise früh einen schnellen Wandel hin zu mehr Demokratie. Und jetzt hat Ashton eine Neuausrichtung der EU-Nachbarschaftspolitik in Aussicht gestellt. Mehr Hilfe für reformwillige Länder lautet ihr Programm und mehr Geld für den Aufbau einer Zivilgesellschaft. Und Ashton zeigt sich. Nächste Woche zum Beispiel besucht sie als erste ganz hohe Außenpolitikerin nach dem Sturz des Diktators Kairo. Und sie hat auch angekündigt, dass sie mit der islamistischen Opposition, den Muslimbrüdern, das Gespräch suchen werde. Emerson hält das für richtig. Man müsse mit allen Gruppierungen reden, die demokratische Absichten hätten. Dann eröffneten die Ereignisse im arabischen Raum große Möglichkeiten, gerade für Europa.
The Europeans can be very comfortable with what has happened, because the European
Denn Europa habe seine Werte, Menschenrechte und Demokratie nie aggressiv vertreten und könne darum jetzt glaubhaft demokratische Aufbauhilfe anbieten.
A big window of opportunity for that.
Wenn diese Hilfe jetzt gefragt ist, wenn jetzt in manchen arabischen Ländern die Stunde der Softpower schlägt, jener Macht also, die durch attraktive Werte überzeugen will und nicht durch Hardpower, durch militärische Kraft, dann könnte das auch die außenpolitische Stunde der EU sein. Aber, sagt Emerson, Europa habe, etwa nach der Orangenrevolution in der Ukraine, auch gelernt, dass nach solch wunderbaren Revolutionen nicht immer alles gut werden müsse.
Some of these wonderful, peaceful revolutions. Sometimes they don't quite turn out as one might have liked.
Catherine Ashton weiß das auch. Sie spricht in den letzten Tagen konsequent von der tiefen Demokratie, die sie etwa in Tunesien oder Ägypten verankern wolle. Also nicht einfach möglichst schnell, möglichst reibungslose Wahlen durchführen, sondern einen gesellschaftlichen Wandel anstoßen, der alle Schichten und Sphären erfasst. Die Politik, die Justiz, die Armee, die Wirtschaft, die Medien. Was wiederum auch Risikobereitschaft von europäischer Seite voraussetzt. Denn ein solcher Wandel, sagt Michael Emerson, lasse sich von außen nicht wirklich kontrollieren.
I don't think one should overestimate how much the external actor can direct, control or influence these developments. So it's in the nature of democracy itself that the people decide what they want.
Weil es eben im Wesen der Demokratie liege, dass zum Beispiel die ägyptische Bevölkerung das wähle, was in ihren Augen zu ihr passe.
Urs Bruderer berichtete aus Brüssel. In die Schweiz. Im Wahljahr 2011 sind die Themen Ausländer und Migration die Top-Themen. Das machen nicht nur die Parteien mit ihren Positionen klar, das zeigt auch das jüngste Wahlbarometer des GFS-Forschungsinstituts Bern. Weit hinten erst auf der Liste folgt das Thema Umwelt und Klima. Bei den letzten nationalen Wahlen vor 4 Jahren war das ganz anders. Woran liegt das, Inlandredaktorin Monika Zumbrunn?
Der direkte Vergleich zeigt es deutlich. Beim jüngsten GFS-Wahlbarometer vor 3 Wochen liegt die Sorge um Umwelt und Klima auf Platz 6, das heißt im Mittelfeld, weit zurück nach den Themen Ausländer, Gesundheitswesen oder Arbeitslosigkeit. Beim Wahlbarometer vor 4 Jahren war das noch ganz anders. Die Umwelt lag auf Platz 2, gleich hinter dem Top-Thema Ausländer. Claude Longchamp vom GFS-Forschungsinstitut.
Die Intensivierung und auch diese Politisierung der ganzen Debatte war 2007 eher speziell. Davon sehen wir im Moment nichts im Wahljahr 2011. Deshalb hat auch im 2011 im Wahlbarometer diese ganze Öko- und Umweltproblematik nicht den gleichen Stellenwert wie 2007.
Intensiv waren die politischen Diskussionen 2007 aus verschiedenen Gründen. Anfang Jahr schreckte der UNO-Klimabericht die Leute auf. Die Wissenschaftler warnten vor einem deutlichen Temperaturanstieg mit schmelzenden Gletschern und drohenden Überschwemmungen auch in der Schweiz. Das Parlament reagierte darauf mit einer Klimadebatte, die Parteien veranstalteten Klausurtagungen, Grün war in. Mitten in dieser politischen Betriebsamkeit zog zudem ein mediales Ereignis die Menschen weltweit in seinen Bann, im Kino.
Wenn Sie sich die 10 heißesten Jahre ansehen, die je gemessen wurden, fällt auf, dass sie alle in die letzten 14 Jahre fallen. Und das heißeste Jahr überhaupt war 2005.
Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore riss die Massen mit seinem Klimafilm «Eine unbequeme Wahrheit» mit. Die mediale Aufmerksamkeit war weltweit groß. Auch die Schweizer Wahlen 2007 habe es beeinflusst, ist man in Umweltkreisen überzeugt. Hans-Peter Fricker, Geschäftsleiter von WWF Schweiz.
Es war sicher so, dass es Al Gore gelungen ist, das Klima in einer großen Breite der Bevölkerung zu thematisieren. Der Film ist ein sehr populäres Medium. Viele Tausende von Leuten haben sich ihn angesehen und sind sicher durch ihn beeinflusst worden.
Ein solches mediales Highlight fehlt im Wahljahr 2011. Mehr noch, Umweltthemen hätten es schwer, auf die Titelseiten der Zeitungen zu kommen, beklagt sich Cecil Bühlmann, Präsidentin von Greenpeace Schweiz.
Grundsätzlich ist schon zu sagen, dass ein Klimawandel natürlich so schleichend passiert und man das nicht so riechen und fassen kann und nicht so personifizieren kann. Und das macht es schwierig, dass die Umwelt als Dauerherausforderung auf der Liste der Besorgnisse der Leute immer zuvorderst bleibt.
Die ehemalige grüne Nationalrätin nimmt eine schleichende Abstumpfung der Leute wahr. Die vielen Dürren und Überschwemmungen von Argentinien bis Australien provozieren heute keine Klimadebatten. Auch dass in den Alpen so wenig Schnee liegt wie seit Jahren nicht mehr, nimmt man zur Kenntnis. Für die Grüne Partei, die vor 4 Jahren von der intensiven Debatte ums Klima profitierte, könnte es bei den kommenden Wahlen schwieriger werden. Vizepräsidentin Franziska Teuscher jedenfalls ist zurückhaltend.
Wir sind realistisch und sagen, einen solch großen Wahlsieg, wie wir 2007 hatten, werden wir 2011 kaum haben. Aber wir sind eigentlich davon überzeugt, dass wir auch in den letzten 4 Jahren gute Politik gemacht haben. Und wir werden das mit allen Mitteln in den kommenden Monaten den Leuten auf der Straße bekannt machen.
Auch wenn das Umweltthema momentan wenig Beachtung findet, eine parteipolitische Prognose lässt sich davon noch nicht ablesen. Mag sein, dass der aktuelle AKW-Streit oder das umstrittene CO2-Gesetz in der Frühlingssession zudem neuen Schwung in die Klima- und Umweltdebatte bringen. Eine große grüne Welle wie vor 4 Jahren aber dürfte es kaum mehr geben.
Monika Zumbrunn berichtete hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Markus Mucklin und für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.